Moin und herzlich willkommen zum Drohnen-Podcast Return to Home. Ich bin Josef und möchte mit euch ein sehr, sehr spannendes Thema mal anschauen, nämlich das Thema vollautomatisierte, ich nenne es immer Container-Drohnen oder Drone-in-the-Box-Lösung, also Drohnen, die irgendwo auf einer Anlage oder so stehen und dort vollautomatisiert ausschwärmen, wieder in der Box landen und solche Security-Inspektionsflüge und so weiter durchführen. Wie das funktioniert und was für verschiedene Drohnenboxen ich schon sozusagen im Einsatz gesehen habe, das gucken wir uns alles zusammen jetzt gleich mal an. Haben vermutlich die wenigsten von euch schon so eine Spezialdrohne im Einsatz gesehen. Deswegen erkläre ich erstmal, wie das Ganze technisch überhaupt funktioniert. Bei ziemlich allen Lösungen, die es da so auf dem Weltmarkt sozusagen gibt, ist die Funktionsweise, dass ich eine Art Container, eine Box habe, die beispielsweise auch klimatisiert ist und natürlich möglichst komplett regen- und wetterfest ist. Das heißt, ich kann und ich möchte ja bei ziemlich allen Witterungsbedingungen fliegen. Und in irgendeiner Art und Weise wird diese Box sich sozusagen dann öffnen. Wenn zum Beispiel ein Alarm am Zaun ausgelöst wurde, öffnet die Box, die Drohne fliegt sozusagen raus, führt ihre entsprechende Mission durch, landet wieder in der Box und das Ganze schließt sich. Die Drohne wird über Kontakte oder über welche Form auch immer dann wieder aufgeladen und ist, sage ich mal, zum Beispiel eine halbe Stunde später wieder einsatzbereit. Es gibt da auch Spezialvarianten von Boxen, wo zum Beispiel über eine Art Roboterarm der Akku dann gewechselt wird, dass die Drohne dann wirklich 30, 40 Sekunden später wieder einsatzbereit ist. Aber das ist natürlich dann wirklich sehr speziell. Die meisten Drohnen laden dann in ihrer Box und können dann so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde später wieder ihre Mission fliegen. Und da ist natürlich super spannendes Thema, wo brauche ich das überhaupt? Weil irgendwie, das hört sich spannend an, aber keine Ahnung, braucht doch kein Mensch. Ich bin der festen Meinung, dass wir dieses Thema automatisierte Drohnen in Zukunft in einem großen Teil der heutigen Drohnenhandwerks- und insbesondere Industrieanwendungen sehen werden, auch Behördenanwendungen. Das heißt, nehmen wir ein paar praktische Fälle. Das, wo das aktuell noch am meisten implementiert und umgesetzt wird und schon zum Teil bei einigen unserer Projekte und Kunden seit Jahren schon im Einsatz ist, das kriegt man nur nicht mit, ist das Thema Perimetersicherheit. Perimetersicherheit ist ja zum Beispiel im Kontext, ich betreibe jetzt ein Kraftwerk, eine Chemieanlage oder so und möchte dort jetzt meinen Zaun einfach stärker überwachen oder möchte mir vielleicht auch als Betreiber, ich nenne es mal ein bisschen, meine Wärterrundgänge oder Rundfahrten durch die Security-Fahrzeuge einfach etwas einsparen und auch bei großen Anlagen, die dann mehrere Kilometer Zaun haben, einfach schneller ein Lagebild bekommen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, zum Beispiel über entsprechende Sensoren im Zaun, bekomme ich dann die Info, hier Sensor Nummer 243 hat ausgelöst. Das würde automatisch per Software an die, ich nenne es mal, Drohnensteuerungssoftware angebunden sein. Und dann würde diese GPS-Position übertragen werden und die Drohne fliegt genau dann, sage ich mal, 40 Sekunden später, je nachdem wie lange es dauert, bis sie startet, diese Position an, fliegt mit 70 km/h zum Beispiel von A nach B. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich da wirklich sehr schnell auch große Anlagen überblicken kann und eben, sage ich mal, lange bevor meine Security-Leute vor Ort sind, schon ein Lagebild bekomme und sagen kann, jawohl, ist doch nur Fehlalarm, war eine Katze oder was auch immer oder ich schicke mehr Kräfte raus. Und das kann ich neben den normalen Rundgängen und Rundflügen der Drohne für das Thema Sicherheit natürlich ohne Probleme mit diesen Lösungen machen. Da gibt es dann Spezialsoftware, die auch von den Standardsoftwareprodukten abweicht und wo ich dann einfach diese entsprechenden Möglichkeiten bei der Software und bei den Einstellungen habe. Das gleiche Szenario kann ich ja auch im größeren Stil als Feuerwehr, Polizei oder ähnliches einsetzen. Das heißt, beispielsweise in Belgien ist es ein Projekt gestartet, wo jetzt 70 verschiedene Drohnenmodelle oder 70 sozusagen Containerdrohnen auf den verschiedenen Flachdächern von Gebäuden und so platziert werden. Und im Endeffekt, wenn zum Beispiel im Randgebiet von Dortmund oder wo auch immer jetzt so ein Ding steht, ist einfach nur als Beispiel, ein Alarm ausgelöst wurde, zum Beispiel ein Feuerwehralarm im Gewerbegebiet oder es hat ein Anwohner angerufen oder so. Und es ist nicht ganz klar, was das für eine Lage ist. Muss ich jetzt ein oder drei Rüstfahrzeuge und ganze Trupps und so rausschicken? Dann könnte ich als Feuerwehr von meiner, sag ich mal, zentral auf meinen ein, zwei Locations platzierten Drohnen die Drohne dahin schicken. Die ist viel früher dann natürlich da als meine Einsatzkräfte und kann dann direkt entscheiden, okay, sieht jetzt nicht nach einer großen Schadenslage aus oder Worst Case ist doch größer als gedacht, komm, es muss noch ein weiterer Zug direkt mit rausgeschickt werden. Also das hat einfach einsatztaktisch auch im Behördenbereich für Feuerwehr und so Riesenvorteile. Wie gesagt, in Belgien wird gerade ganz frisch vor ein paar Wochen gestartet, jetzt gerade umgesetzt. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird, weil das natürlich eine technisch sehr komplexe Sache ist. Beispielsweise, wie mache ich dann die Abstimmung mit meinen Rettungshubschraubern? Jetzt habe ich irgendwelche Arbeitsflüge, Pipeline-Hubschrauber, die Gastrassen abfliegen. Auch die müssen ja wissen, dass die Drohne gerade irgendwie im Einsatz ist und eben ja auch nicht mehr von einer Person gesteuert wird, die irgendwie eingreifen kann oder den Luftraum beobachtet, sondern da muss ich eine Art Luftlagebild haben. Da gibt es verschiedene technische Lösungen, da würde ich jetzt in dieser Podcast-Folge jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber sind halt eine der Use oder zwei der Use Cases. Das, was aus meiner Sicht der größte Markt für diese Containerdrohnen werden wird, so in den nächsten Jahren, ist neben Security- und Behördenmöglichkeiten auch definitiv alles, was so Anlagen und Bauüberwachung im technischen Sinne angeht. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Großbaustelle, wo über 1,5 Jahre, was auch immer, eine Autobahnumgehung gebaut wird oder irgendwas Größeres gebaut wird, wo ich ja aktuell diese Security-Stative sozusagen stehen habe mit den Kameras drauf, um einerseits nachts die Überwachung zu machen, aber tagsüber eine andere Drohne kommt, um die Baudokumentation und Bauvermessung zu machen. Und das könnte ich ja mit einer Drohne dann erschlagen. Das heißt, ich habe eine Drohne auf meiner Baustelle stehen, nachts unterstütze die Security, um da einfach Kabeldiebstahl und so zu vermeiden. Und tagsüber habe ich sozusagen als Abfallprodukt meine komplette Baudokumentation, Video und Foto sowie Bauvermessung, wo ich meine Volumen und so dann bestimmen kann. Das ist ja Stand heute auch mit einem Drohnensystem möglich und dementsprechend technisch gar nicht so weit weg. Bisschen dazu, ich habe jetzt Gebäude und Objekte, die oft auch ein Monitoring bedürfen und bevor ich jetzt jeden Monat einen Drohnenpiloten dahin schicke, hätte ich halt die Möglichkeit, dort dann eben einfach so einen Container hinzustellen und das System automatisch zu betreiben. Neben diesen Anwendungsmöglichkeiten gibt es natürlich noch zig weitere Möglichkeiten, aber ich würde jetzt auch einfach mal noch mal kurz in das Thema der Technik eingehen. Weil was ja so eine der Hauptfragestellungen ist, ist ja dann, wie schafft es die Drohne wirklich 24/7 mit tausenden Landungen, die ich ja dann so im Jahr habe, immer präzise auf dieser Landefläche, die ja nur je nach Modell eine Fläche von so einem Quadratmeter oder auch deutlich weniger hat, da dann so präzise zu landen. Da gibt es verschiedene Verfahren, weil ich muss ja auch bedenken, dass das eben bei allen Witterungsbedingungen funktionieren muss. Und das, was eigentlich immer gemacht wird, ist, dass ich ein RTK-System erstmal verwende. RTK bedeutet, ich habe einen hochpräzisen GPS-Empfänger in meiner Station, also in meiner Landefläche drin. Und die Station bewegt sich ja auch nicht. Also ich gehe jetzt von einem fest montierten System aus. Und der schwingt sich dann über Minuten, über Stunden ein und wird dann von der Genauigkeit immer genauer. Und diese genaue Position von der Landefläche wird dann auf die Drohne übertragen. Die Drohne hat ja erstmal ein normales L1 GPS, was eine höhere Ungenauigkeit hat. Aber weil die Position der Landefläche genau bekannt ist, kann ich sozusagen atmosphärische Störungen durch Sonnenwinde, durch alle möglichen Faktoren eben rausrechnen zum Großteil. Das nennt sich RTK da gibt es auch verschiedene andere Möglichkeiten, die auch bei normalen Vermessungsgeräten, Vermessungsdrohnen verwendet werden. Und mit diesem RTK GPS kann die Drohne einfach viel präziser, also ungefähr auf 2, 3, 4 Zentimeter genau landen. Um aber zusätzlich Fehler zu vermeiden, ist fast immer noch ein zweites System verbaut. Beispielsweise bei dem DJI Dock, was wir gerade vor ein paar Wochen wieder einige Flüge gemacht haben, da wird dann die Kamera nach unten genutzt, um eine Art, ja nicht QR-Code, aber eine Art Target auf der Landefläche zu erkennen. Und dann sieht die Kamera, okay, da darf ich landen. Was auch sehr gerne gemacht wird, dass in der Landefläche Nahinfrarot-LEDs eingebaut sind. Das heißt, ich habe eine Art LED-Cluster in der Landefläche. Und diese Nahinfrarot-LEDs, die kann eben jede, sag ich mal, normale Kamera auch dann erkennen. Das ist so um die 1000 Nanometer Spektralbereich. Damit kann die Drohne dann eben auch präziser den Landepunkt erkennen. Es gibt da noch weitere Verfahren, aber Nahinfrarot, optische Verfahren, also normale optische Verfahren und RTK, das sind so die typischen Methoden, um dann eben da sicher zu landen. Und das funktioniert halt auch wirklich mittlerweile hervorragend. Und dann geht der Koffer zu, beziehungsweise der Container zu und meine Drohne wird geladen. Das Laden ist meistens über Kontakte wird das gemacht. Das heißt, beim Dock werden zum Beispiel seitlich zwei Kontakte rangefahren in die Landebeinchen. In dem Dock ist ja die M30T-Drohne verbaut und da sind einfach Landebeine optimiert und da ist dann Ladetechnik mit drin. Und bei vielen anderen Drohnen ist es so, dass auch in den Landebeinen Kontakte sind. Das heißt, die Drohne landet auf der Landefläche. Da habe ich dann eine Kupferoberfläche und dann habe ich einfach Kontakte. Ich nenne es mal vereinfacht plus minus. Und wenn die Drohne immer richtig rum landet, gibt es auch keinen Kurzschluss bzw. keine Verpolung. Und dann würden die Kontakte im Landegestell dann eben dafür sorgen, dass ich dann eben den Akku laden kann. Sowas wie induktives Laden und so ist alles schwierig, weil ich da ja normalerweise keine hohen Ladeströme mit erreichen kann oder hohe Verluste habe, was auch schlecht ist. Das heißt, meistens wird wirklich mechanisch, in welcher Form auch immer, mit Kontakten gearbeitet. Und so kann ich die Drohne dann aufladen, bin beim nächsten Mal dann eben einsatzbereit. Wir von der Europe beschäftigen uns sehr viel damit, also wir verkaufen viel diese Containerdrohnenlösung auch mit Genehmigung auf dem Standort, weil das ja alles sozusagen Sondergenehmigungs-, also betriebsgenehmigungspflichtig ist, mit Spezialsoftwareprodukten, die wir auch selbst entwickeln, also das ist echt alles eine Wissenschaft für sich. Aber in dieser Podcast-Folge wollte ich einfach einen kleinen Einblick geben, was es da so gibt, wie das funktioniert. Ich hoffe, das war spannend und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich super über eine 5-Sterne-Bewertung freuen und dann hören wir uns bei der nächsten Folge hoffentlich wieder. Tschüss.